fest und flauschig geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an, Bluetooth aus. Der Jan und Oli sitzen vor dem Mikros. Du hast so viel gehasst, du hast so viel gern. Du musst mal wieder einen Break in deinem Leben nehmen. Du hast so viel gemacht, du hast so viel zu tun. Bist mit deinem Missguten durch die Stadt gerucht. Du hast so viel geschafft, du hast so viel gebügelt. Hast all dein Homeoffice-Zeug zurück ins Büro gezügelt. Drum komm mal runter jetzt und schau die Sorgen aus. Da kommt Wellness schon durch Boxen durch in dein Haus. Baby, mach sie an, Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an, Bluetooth-Box. Jan und Oli sitzen vor dem Mikro. Baby, mach sie an, Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an, Bluetooth-Box. Jan und Oli sitzen vor dem Mikro.
Oh, das schmilzt einem ja das Herz.
Das ist gar ganz niedlich.
Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, Boomer Cringe, in der Kalenderwoche 42. Heute ist der 18. Oktober. Ihr hört Spotify und mir zugeschaltet ist, du siehst so gut aus wie selten.
Dankeschön.
Olli Schulz.
Dabei bin ich gerade erst aufgestanden, tatsächlich. Ich habe auf dich gewartet heute Morgen, weil ich hier pünktlich um 10 mit dir die Sendung loslegen wollte. Es ist natürlich wieder Dienstag, wir sind ganz nah an der Ausstrahlung, brühwarm. Es ist die kleine Mittwochssendung. Jan Böhmermann mit grinsenden, mit so einem Orgasmusgesicht mir zugeschaltet.
Ja,
als wenn du gerade aus dem Bett kommst.
Ich hatte mich leicht verspätet, weil ich habe ein neues Telefon. Ich möchte es einmal ganz kurz dir technisch erklären, damit du nicht denkst, ich bin der Unpünktliche von uns beiden. Das ist eigentlich mein Markenzeichen. Ich bin der auf dich wartet. Du bist die Diva, die reinkommt und sagt, warum ist hier nicht alles ready? Los geht's. Ich bin immer pünktlich, außer heute. Und warum ist das eigentlich so, dass an den Tagen, an denen ich gerade mein technisches Problem habe, du sagst, hab wenig Zeit, leg mal los, ich bin da. Wann hast du denn jemals zu mir gesagt, ich bin da? Sag mal ehrlich,
häufig. Wer schickt dir schon eine halbe Stunde übrigens, bevor die Sendung losgeht, immer eine Mail mit dem Intro, damit du das hochladen kannst und nicht so ein bisschen wie das Kamerakind, wie bei 1, 2 oder 3 fühlst?
Ja,
weißt
das Kamerakind, was dann die Kamera bedient, bin ich. Du bist der Regisseur, der noch im Bett liegt und dem Kamerakind Anweisungen per SMS schickt, was er jetzt zu tun hat. Und dann sagst du nämlich noch um 10, ja, ich muss jetzt noch mal groß und dann muss ich noch mal kurz mit Juri raus und das ist 11. Und
ich habe ein Leben, Jan Böhmermann.
Im Gegensatz zu
ich
mir oder was?
Ich habe ein Leben.
Im Gegensatz weißt zu mir was? Oder was?
Ja, im Gegensatz zu dir habe ich ein Leben. Mein Leben besteht nicht nur aus Taco-Chips und Coca-Cola trinken. Auch geil, jetzt in so ein Bild drängen von 14. Nicht nur Cola und Chips,
Jan. Das mit der Cola ist mir aufgefallen. Ich habe, seitdem ich aufgehört habe, 1 Liter Flaschen Cola zu trinken.
Bessere Haut.
Habe ich mir eingeredet, dass ich gar nicht so viel Cola trinke, bis mir aufgefallen ist, dass ich am Tag 3033 Flaschen trinke.
Du trinkst einiges weg, Amin. Das ist viel einiges. Das ist wie beim Alkoholiker.
Und das Schlimme ist,
ich trinke doch gar nicht mehr.
Schon wie meine Mutter ist das jetzt. Die hat einen wahnsinnigen Koffeindurchlauf. Also meine Mutter, wenn die nicht am Tag wahnsinnig starken, 2 Kannen wahnsinnig starken Kaffee trinkt, dann ist sie überhaupt nichts zu gebrauchen. Ich machte mich immer drüber lustig, bis mir auffiel, ach so, ja, aber ob ich jetzt hier so 3 Fritz-Cola trinke, so weit entfernt bin ich davon auch nicht mehr. Ich spüre mich erst ab einem gewissen Koffeinlevel.
Ich kenne das genau. Und in der Fritz-Cola ist ja nochmal besonders viel Koffein drin. Das ist unser Schmierstoff, der Schmierstoff des Medienmannes.
Jan, Fritz-Cola.
Wir haben uns wieder ein paar Tage nicht gesprochen. Mhm. Es ist einiges los und in der Welt. Das würde ich alles Sonntag gerne mit dir berücken, weil ich kann heute nicht, ich will mich A nicht aufregen, keine negative Energie in diese sowieso schon schwierigen Zeiten bringen. Nur ganz kurz sagen, es war total lieb von euch, dass ihr mich alle aufklären wolltet über den Konflikt gerade, der am Gazastreifen herrscht und mir nochmal genau schreiben wolltet, dass das eine schwierige Situation ist. Das alles hindert nichts daran, dass man Anschläge verurteilen darf. Das heißt noch lange nicht, dass man sich ganz offensichtlich auf eine Seite stellt und denkt, das ist alles leicht zu regeln. Dieser Konflikt ist seit 75 Jahren am Brodeln und das werden wir hier in der Sendung nicht lösen. Wir dürfen aber eine Meinung dazu haben. Wir dürfen auch Sachen schrecklich finden. Und das hat mich dann doch ein bisschen verwundert, dass dann Leute ausgerechnet in dem Augenblick meinen, mir nochmal die Situation zu erklären und auch die andere Seite zu verstehen, die ich auch verstehe. Ich verstehe, dass da ein grausamer, anscheinend nicht zu lösender da Konflikt herrscht, ja. Aber das hat mich echt genervt, wenn Leute dann denken, den Erklärbären zu machen. Ich habe sogar ein paar Hörer, nicht Hörerinnen, sondern Hörer, die dann besonders klug sein wollten, einfach beleidigt und geschrieben, bitte schreib mir nicht mehr mit deinen dummen Erklärbär-Mails. Das nur ganz kurz am Anfang. Lass uns trotzdem ein bisschen leichte Gefühle.
Ja, lass mich direkt mal die Frage stellen zu Beginn. Olli, wo erwische ich dich denn heute?
Ich habe gerade versucht zu googeln, aber dann ging die Sendung los und beides kriege ich nicht gleichzeitig hin. Und da muss man
wirklich
jetzt
mal ganz kurz einmal sagen, wir wollen uns wirklich gar nicht abfällig über andere Podcasts äußern. Nee. Aber hier bei Fest und Flauschig googeln die Chefs noch selber in der Sendung.
Während der Sendung.
Und dann wird es transparent gemacht, wenn wir mal irgendwas nicht wissen sollten, was sehr selten vorkommt.
Sehr, sehr selten.
Nein, also unser Wissen, selbst wenn wir es zusammenlegen, ist im Grunde genommen wie so ein riesiger Leerdammer.
Riesige Löcher haben auf
mit
alle Fälle.
Riesigen Löchern drin.
Richtige Wissenslöcher herrschen auch bei, ja. Wie beim Lehrer, wir herrschen in unseren Köpfen. Das ist tatsächlich so, die herrschen. Und dann wird manchmal gegoogelt hier. Dann hört man sogar die Tastatur. Es ist möglich. Daniel von Spotify hat uns, immer wenn wir in Sommerpause ist, gehen wir nämlich ins Trainingscamp. Dann fahren wir nach Indien und kriegen von so einem Lehrmeister gelehrt, wie man gleichzeitig spricht und Google benutzt. Es kostet ein bisschen Geld für Spotify, aber das sehen wir den Wert, damit wir nicht alt und werden und versauern, kriegen wir immer die neuesten Möglichkeiten.
Und es gibt noch was Tolles, was viele Leute, die im Podcast-Game neu sind, gar nicht wissen. Man kann Dinge, die man im Podcast gesagt hat, auch nochmal mit ein bisschen Abstand, weil zwischen Ausstrahlung eines Podcasts und der Aufzeichnung vergeht manchmal ein bisschen Zeit. Selten sind Podcasts live und man hat inzwischen über komplizierte Software-Technologien die Möglichkeit, bereits Gesagtes einfach aus dem Podcast sozusagen, also man nennt es, hinauszuschneiden. Oder im Zweifel sogar das nochmal zu ersetzen durch was Schlaueres. Das ist bei uns noch nie passiert. Es wird oft durch Dümmeres ersetzt oder einfach rausgestrichen. Oder ab und zu müssen wir Sachen piepsen, weil wir im Eifer des Gefechts, keine Ahnung, beleidigen oder sowas.
Oh! Ja.
Ich muss jetzt gerade kurz die Namen piepsen.
Weil sonst Namen piepsen, ach Quatsch. Von meiner Seite geht kein Hass aus. Ne?
Nee. Auf jeden Fall, das ist nur ein kleiner Tipp. Man kann während der Sendung googeln, man kann auch vorher eine redaktionelle Vorbereitung machen beispielsweise. Was meinst du, was Susanne Wündisch macht? Glaubt ihr, dass irgendwas, was in diesem Podcast läuft, nicht über den Schreibtisch von Susanne geht vorab? Das wird alles haarklein. Andreas und Susanne, bevor die das bearbeiten hinterher und noch die schlimmsten Schnitzer rausschneiden, weil wir beide schlecht sprechen können, wird das alles inhaltlich, das ist nicht spontan, das ist ein richtig, wir sollten mal unsere Drehbücher von Fest und Flauschig, sollten wir mal veröffentlichen, bei Instagram posten, wie das hier aussieht, wie unsere Gespräche vorher geskriptet sind. Das glaubt einfach keiner. So, das kann man machen, wenn man Profi ist.
Ja, ganz einfach. Und dazu muss man auch sagen, gibt's auch zwei, drei Leute, die uns natürlich die Dialoge immer vorher schreiben. Ne? Auch das kommt alles
dieser
dazu.
Dieser vermeintlich spontane Witz von Olli Schulz, diese ganzen Anekdoten, wenn Olli es alleine machen würde, würde sich alle zwei Wochen alles wiederholen. Aber nee, das ist ein Riesen.
Aber genau diese Scheißart, wenn man so ironisch über sich redet, das machen nämlich immer, jetzt sag ich dir mal was, das machen nämlich immer oder wenn sie nicht weiter wissen, dann fangen sie an, so ironisch über sich zu reden. Müssen wir raus, auf alle Fälle raus. Ich möchte auch nicht mit denen verglichen werden.
Du dummer Wichser, bist du bescheuert, diese Scheißnamen in der Sendung zu erwähnen?
Ja, aber deinen, du hast auch zwei Namen erwähnt.
Und die haben jetzt beide rausgepiepst, weil ich keinen Bock habe, mit den Hurenböcken zusammen in einem Podcast nur namentlich erwähnt zu werden. Möchte ich danke sagen an Lisa Sager und an Marco, die uns dieses fantastische, tolle Intro...
Schwitz hat natürlich ganz süße Sprache, finde ich. Aber man sollte nicht versuchen, dass auch, ich kriege immer von Leuten auch Mails, du sollst aufhören, österreichisch oder so schweizerisch oder so zu reden. Das ist immer, man denkt als Deutscher, man kann das alles, kann man aber nicht. Die fühlen sich dann, die ganzen Bergmenschen fühlen sich dann angegriffen.
Schweizerdeutsch, das ist, wenn J.R.R. Tolkien, wenn der Herr der Ringe in Deutschland spielen würde, würden die Hobbits Schweizerdeutsch sprechen. Ist so.
Ich muss mir auch mal was sagen. Vielen lieben Dank. Wir haben über Cornhole geredet, über dieses tolle Spiel mit den Säcken, wo man in dieses Loch werfen darf und darf. Und ich finde dieses Spiel so geil. Und jetzt haben wir ganz viele Leute, es gibt eine richtige Szene. Und in Friesland, beziehungsweise Ostfriesland, ich weiß, Friesland und Ostfriesland, zwei verschiedene, völlig, haben nichts miteinander zu tun. Aber, pass auf, Sackloch heißt das da und wird immer überall gerne gespielt. Ist ein norddeutsches Spiel, das heißt einfach Sackloch. Das ist kein Witz. Aha. Viele haben gesagt, was ist denn Cornhole? Ich kenne nur Sackloch. Und dann haben die mir so Bilder gezeigt. Und dann gibt es folgendes Spiel unter Männern, nämlich auch, dass man seinen Hoden unter das Loch legt und sich gegenseitig diese Säcke versucht ins Loch zu werfen. Und wenn es dann da reinfällt, fällt es auf den Hoden und erzeugt so einen Schmerz beim Mann. Aha. Das ist so ein Spiel, das gerne auf dem Land wohl gespielt wird. Frauen spielen es, glaube ich, nicht. Aber es gibt eine richtig große Szene. Vor allem haben mir ganz viele Leute geschrieben, es gibt wohl eine Behindertenwerkstatt in, oder so, die stellen die besten Sackloch-Bretter her. Und zwar in Münster. Ganz viele Leute haben mir geschrieben, wenn du ein Sacklochbrett brauchst, fahr nach Münster. Da gibt's Leute, die haben Ahnung. Auf alle Fälle habe ich richtig viel erfahren. Ich dachte, ich bringe euch mal einen neuen Trend aus den USA mit. Nein, Sackloch ist schon lange.
So hat sich Sackloch Thomas, ist schon so hat sich lange Thomas angekommen. Gottschalk 40 Jahre lang gefühlt, dass er nach Deutschland kam und alle immer, ja, wieso Whoopi Goldberg kennen wir doch auch, Tommy.
Was? Ja. Und es ist auf alle Fälle das Spiel momentan, was viele spielen. Und ich glaube, das würde dir auch gefallen, Sackloch beziehungsweise
Cornhole. Ich habe dir eine Nachricht aus meinem engeren Verwandtschaftskreis geschickt. Hier zwei gute Kumpels aus Kiel haben eine Tischlerei, liebe Grüße in dritter Generation, die auch Sackloch bauen.
Wann hast du mir die geschickt?
Am Samstag, 9.23 Uhr. Ja, hast du nicht gelesen, weil der, weil der feine Herr natürlich Besseres zu tun hat. Ist egal. Ich sag dir...
Ich hätte am Wochenende mein Handy aus.
Ja, ich sag dir nur, es gibt einen Workshop in Kiel. Das sind zwei Jungs, liebe Grüße, an die Tischlerei.
Die bauen auch Sackloch,
da steht sogar. Es gibt einen Workshop und die haben Olli, die haben dich noch bei Instagram angeschrieben. Wenn Olli es ernst ist, dann soll ich dir das stecken. Am 23. November sind sie sogar bei dir in Kiel auf dem Konzert und die könnten dir dort Sackloch geben. Oder
wirklich?
Ja, würden sie
machen. Alter. Er wollte Loch, ich habe ihm Sackloch gegeben. Er wollte Loch, ich habe ihm eine Hand gegeben. Ich habe ihm Sackloch gegeben.
Ein neues Song von Olli.
Ich habe ihm Sackloch gegeben.
Ein neues Song von Olli Schulz mit Shirin David. Gib ihm Sackloch.
Gib ihm Sackloch, genau. Sackloch ist zurück. Auf alle Fälle. Wusste ich nicht, dass das so heißt.
Ist nicht Sackloch auch ein Ort in Rheinland-Pfalz, wo diese Leute leben, die irgendwie so Durchschnitt immer die ganzen Produkte testen? Weißt du?
Ja, stimmt. Sackloch.
Sackloch in der Nähe.
Dann musst du erst nach Sackloch fahren und dir eine Genehmigung holen.
Im Supermarkt.
Selbst Bud Spencer ist da immer hingefahren.
Supermarkt in Sackloch, da gibt's immer Produkte, die es irgendwo anders in Deutschland noch gar nicht gibt. Aber Sackloch, wer sich den Namen ausgedacht hat, hat sich wahrscheinlich auch Fußball ausgedacht. Sackloch.
Fußball. Ey, Sackloch ist auf alle Fälle.
Pferdereiten.
Bin ich jedenfalls erstaunt, dass Sackloch so eine große Nummer hier ist. Vielen lieben Dank für eure ganzen Sackloch-Tipps. Jan, ich würde gerne kurz heute Metal am Mittwoch machen. Ist das machbar? Haben wir so lange nicht mehr gemacht.
Es ist theoretisch möglich. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass ich jetzt ein großes Set an neuen...
Cool. Nein, ich will heute nur mal kurz mit dir reden darüber.
Das ist gar kein Problem. Jetzt gerne, dann los.
Metal am Mittwoch mit Jan Lolli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Ja, und ganz kurz, bevor du loslegst mit deinem sehr wichtigen Metal-Monolog, nur kurz noch ein Drop von einem coolen Metal-Künstler, damit die Leute wissen, dass auch eine legit Rubrik ist hier bei Spotify, die groß akzeptiert von der Metal-Community ist.
Hi, hier ist Olaf von den Flippers und ihr hört Metal am Mittwoch mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Keep it hard, we keep it heavy. Bye-bye, euer Flipper.
Wir sagen Dankeschön.
Ach, es ist so gut irgendwie. Ich finde irgendwie Olaf von... es gibt eine Doku über den auf YouTube von jemandem, der ihn begleitet hat auf Tour. Die ist ganz unterhaltsam. Kann ich jedem nur empfehlen. Pass auf, Jan. Ich muss mit dir über eine Sache reden. Ich wollte ja eigentlich zu meinem Geburtstag... Hatte ich lange geplant.
Wann hast du Geburtstag?
Jetzt am Sonntag bin ich 50 Jahre alt geworden. Mhm. Aber pass auf, wir sind Power Trip, hieß dieses Festival, was letzte Woche war. Und zwar 4 Tage oder 3 Tage Metallica, Judas Priest, AC/DC, Tool, Guns N' Roses, wirklich alles, was Rang und Namen hat an großen Metal-Bands. Und ich habe mir auf YouTube am Wochenende Aufnahmen angeguckt und dachte, ich habe mit blutendem Herzen mir keine Tickets geholt, weil es alles so aufwendig war, weil wir diese Sendung machen wollen, weil ich meinen Fans auch schuldig bin, dass ich jetzt nicht so lange abhaue, dass ich am Start bin, dass ich meine Platte rausbringe. Ich konnte mir das nicht erlauben. Außerdem unfassbar teuer alles gewesen, Tickets und Hinfahrt. Und ich wollte auch ein paar Freunde mitnehmen. Habe ich nicht gemacht. Dann habe ich mir das angeguckt mit Schmerzen, weil das war der erste Auftritt seit 7 Jahren von AC/DC. AC/DC, keine Heavy-Metal-Band, sondern eine Rock'n'Roll-Band immer gewesen. Gab mal Metal-Anleihen in den 80ern bei Fly on the Wall und Flick of the Switch, die beiden Platten, die gnadenlos gefloppt sind mit Brian Johnson am Gesang. Aber da stehen sie jetzt wieder, nachdem Malcolm Young gestorben ist und ohne ihren langjährigen Drummer Phil Rudd. Und ich sehe Angus Young und er ist komplett ergraut. Er ist einfach ein wirklich alter Mann inzwischen.
Nein.
Er spielt immer noch gut, aber mal ganz ehrlich, die magische Power, die diese Band hatte, auch im hohen Alter noch, auf der 2009er Tour, Black Ice, habe ich sie gesehen, Malcolm Youngs letzte Tour. Diese Band war immer ein Garant, auch als sie schon jenseits der 60 war. Das ist grooved. Jetzt stehen sie da, sie spielen Thunderstruck, sie kriegen das Intro nicht hin. Als klappt alles gerade noch. Jetzt kann man sagen, come on, das sind alte Leute. Jetzt muss man da auch mal das verstehen. Und da unterschreiben ganz viele amazing AC/DC. Aber ganz ehrlich, it's time to go. Wenn du so eine Musik machst wie AC/DC, die von diesem Groove und all dem lebt, natürlich haben die 7 Jahre nicht gespielt. Das war sich, also für mich, ich habe mir das ganze Konzert auf YouTube angeguckt, ganz bitter zu sehen. Und ich glaube, irgendwann ist dann wirklich der Punkt bei einer gewissen Art von Musik, die kannst du nicht ewig machen. Und diesen Groove, diese Rhythmusmaschine aus Cliff Williams, aus Phil Rudd, Malcolm Young und Angus Young, die gibt es einfach nicht mehr. Und ich bin riesig, ich habe alle paar Jahre nochmal eine ganz große AC/DC-Phase, wo ich diese Band einfach liebe für das, was sie gemacht haben. Ihr müsst euch, wenn ihr das nicht versteht, warum AC/DC jetzt so beliebt ist bei älteren Herrschaften wie mir, schaut euch die 1980er Live-Konzert Live in Paris an mit Bon Scott, kurz vor seinem Tod, ein paar Wochen vor seinem Tod. Ein unglaubliches Konzert, die Band in einer absoluten Topform. Und danach kam dann auch schon gleich Back in Black, nachdem sich Bon Scott zu Tode gesoffen hat und in einem Auto über Nacht erfroren ist. Und ich packe jetzt einfach nochmal, weil ich weiß, AC/DC ist jetzt nicht die Erneuerung der Musik, aber What You Do For Money, Honey, What You Do For Money von der Back in Black, der 5. Track, also einer der wenigen Alben, wo jeder Song gut ist, das packe ich jetzt mal hier rauf. Und außerdem sind Judas Priest aufgetreten. Jetzt frage ich euch Metal-Fans, ist es noch Judas Priest, wenn beide Gitarristen, KK Downing und der andere Vogel, nicht mehr dabei sind? Wenn die jetzt einfach, der eine hat, glaube ich, Alzheimer oder jedenfalls ist der, oder Parkinson, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Parkinson hat er. Und KK Downing hat eine eigene Judas Priest Band gegründet, und zwar KK's Priest, nachdem er sich mit Rob Halford zerstritten hat. Das ist, ich habe mir die am Wochenende angehört, eine unfassbar gute Metal-Platte. Und ich frage alle Judas Priest Fans, sollte man sagen, dass KK's Priest, also von dem Gitarristen, vielleicht die stärkere Platte ist und er vielleicht tatsächlich das Erbe von Painkiller und Judas Priest weiterführt. Ich weiß, ein paar Leute kommen jetzt seit Tagen, seit Stunden nicht mehr mit, was ich hier alles rede. Aber wir packen mal Strike of the Vampire vom neuen KK Priest Album. Strike of the Viper meine ich. Strike of the Viper packen wir auf die Liste. Und als Vergleich packen wir mal von der letzten Judas Priest ohne einen der beiden Original Priest-Gitarristen auch noch einen Song drauf. Auch eine starke Platte geworden, weil sie sich irgendwie stark nach wie heißt der Vogel, der jetzt so spielt? So ein Blonder, sieht aus wie Axel Rudi Pell, ist er aber nicht. Und wir packen jetzt nochmal von der letzten Judas Priest, beziehungsweise den aktuellen Song, Panic Attack von der kommenden Platte rauf. Jetzt vergleicht mal bitte, was fühlt ihr mehr? Panic Attack mit Rob Halford oder mit Tripper Owens, oder wie er heißt, Ripper Owens, gesungen von KK Priest, den Song. Und das ist nämlich gerade der große Kampf. Es gibt auf einmal am Ende ihrer Karriere zwei Judas Priest Bands. In der einen singt der Sänger, der auch gesungen hat bei Priest, als Rob Halford draußen war. Und es wird alles viel zu kompliziert. Aber es ist wichtig, dass wir darüber das durchgehen zusammen alle, ja? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, schickt mir doch eine Nachricht und sagt mir, was fühlt ihr mehr, Judas Priest oder KK Priest? Und damit verabschieden wir uns jetzt
noch nicht. Ich würde gerne eine Unterrubrik bei Metal am Mittwoch anfangen. Gerne, und zwar Jannis kleine Punk-Ecke. Weil ich sag mal so, ich kenne mich nicht gut aus, aber ich fühle Punk als einzigen, fühle ich am ehesten. Fühle ich mehr als...
Und so, ja, weißt du, was kann ich gut verstehen? Weil Punk hat 1990 ganz doll bei mir diese ganze Metal-Welt erstmal abgelöst, nachdem ich keinen Bock mehr auf Fantasy-Texte hab, bin ich dann in die, ja, ist so, und Hexen und diese ganze Scheiße. Und das ist, irgendwann kommt der Punkt, da musst du schon wirklich tief im Rabbit Hole sein, wenn du nur Metal hörst und danach lebst, du brauchst was anderes. Und Punk und vor allem New York Hardcore, Cro-Max, Bad Brains, so eine Sachen haben mich dann alle doch rausgebracht. Und auch Deutschpunk. Übrigens mache ich im Februar, ich weiß, ich rede total viel, im Februar,
ich höre einen Abend, schau dir vor allem
mit Dicken von Slime, ich habe mit Dicken von Slime, der mir übrigens auch zum Geburtstag gratuliert hat, das schönste Dicken von Slime, hat mir zum Geburtstag gratuliert. Dirk Jura, der Sänger, der einzig wahre Sänger, tut mir leid, wenn ich das immer sagen muss, von Slime meiner Meinung nach, der momentan nicht mehr in der Band ist. Es gab schon 2, 3 Verwerfungen innerhalb der Band. Das liegt daran, wenn man 40, 50 Jahre in einer Band spielt, dann hasst und liebt man sich. Wir können das beide als Podcast-Duo genauso unterschreiben. Und und ich mache einen Abend, wo ich ihn all die Sachen frage und wir ein bisschen über die Deutschpunk-Szene durchgehen. Ich habe auch mit Dicken von Slime, ohne dass er es weiß, ein paar echte Abenteuer erlebt, beziehungsweise war Zeuge, wenn er damals mit anderen Punks zusammen den Apachenkeller auseinandergenommen hat. Es war ein Laden, wo sich Hools getroffen haben und ich dann auf der anderen Seite stand und gesehen habe, wie der da reinmarschiert ist. Also wirklich legendäre Geschichten. Wird ein schöner Abend im Schmitz Tivoli im Februar und ich freue mich sehr drauf.
Erzählt alte Punk-Geschichten oder was zusammen?
Beziehungsweise, ich kann das nicht hier alles schon verbraten.
Aber im Schmitz, wie ist denn das? War dann Conny Littmann
auch? Er hat Conny Lippmann hat wohl irgendwie, also die haben da gefragt und das ist ja auch ein schöner Laden. Ich mag das sehr gerne. Da
hab
ich
I
love the Schmitz und I love the Schmitz Tivoli. Das sind ja zwei nebeneinander. Und das, der dritte Laden daneben ist noch das St. Pauli Theater. Das sind drei geile
Läden. Davidwache, auch ein geiler Laden auf
dem Auch ein geiler Laden, wo man immer was gucken kann. Tut mir leid für diesen ganzen Monolog.
Jetzt nee, kommst du mal alles gut. Du hast es dir wirklich redlich verdient. Und wir haben lange nicht mehr am Mittwoch gemacht. Man merkt, es hat sich einiges aufgestaut. Ich muss nur ganz kurz ist auch im weitesten Sinne gar nicht Punk, ist eigentlich Rockpop. Ich muss mich einmal, ich will mich nicht entschuldigen, aber zumindest nochmal relativieren. Das ist vielleicht auch in deinem Sinne, dass diese Ansage von Farin Urlaub, da bin ich wirklich auf so einen What's-On-Artikel reingefallen.
Ja, ja.
Ich möchte das mal sagen, das ist immer sehr überspitzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Farin das, anders als ich das in der letzten Sendung oder vorletzten
Farid,
Sendung...
Farid, der heißt Farid.
Farid.
Nicht
Farid. Urbang.
Farid Urbang.
Farid Urbang. Farid Urlaub, dass der sich da jetzt nicht wirklich relativierend geäußert hat zu Faschos, das ist nicht, glaube ich, nicht passiert. Das wurde sehr überspitzt dargestellt als weiterhin stabiler Antifaschismus bei der großen deutschen, ja dann irgendwie doch Punkband Die Ärzte. Aber als du eben angefangen hast über Angus Young zu sprechen und über das Älterwerden, ich muss leider sagen, da bin ich absolut. Bela ist am allerbesten gealtert und das hätte ich also.
Ja, ist er wirklich.
Bela ist einfach.
Aber der ist ja schon immer, der war ja schon immer jemand, dem das Alter nichts anhaben konnte.
Ist für mich der Lemmy. Der Lemmy Kilmister, der Ärzte.
Das wird er gerne hören.
Ist wirklich so. Also, sorry nochmal dafür. Ich verspreche nie wieder WhatsApp-Artikel zu zitieren. Hätte ich eigentlich wissen müssen auch vorher, weil es einfach natürlich Mumpitz ist. Und
habe ich aber auch dir gesagt, dass das nicht die seriöse
Quelle ist. Ja, aber sag mal ganz kurz nochmal eben deinen Einwurf, dass Rott die Platte von Slime produziert und dass das scheiße war. Da haben mir auch einige Leute geschrieben, dass das ja gar nicht stimmt, dass es gar nicht scheiße produziert war. So, und eine Sache nochmal, weil wir gerade eben nochmal ihn hier...
Hi, hier ist Olaf von den Flippers und ihr hört Metal am Mittwoch.
Ja, weil wir ihn gerade gehört hatten. Ich habe mich, während du verschwunden bist ins Land von Heavy Metal, bisschen eingelesen, weil das geht nämlich auch, wenn man zu zweit ist und der eine gerade einen Laberflash hat, kann der andere googeln. Auch das ist möglich.
Ja, das stimmt. Auch das ist technisch möglich.
Und ich habe mich ein bisschen über die Geschichte der Flippers informiert. Und weißt du, wann die gegründet wurden? Das glaubst du nicht?
Wann denn?
1964. 64, seit 64.
Das ist richtig, ja.
Und seit 1967.
Ich glaube, da ist Farin Urlaub geboren, 64. Wirklich.
Ja, und seit 1967 ist Olaf Malolepski, den wir gerade gehört haben, von den Flippers mit dabei. Und er ist im Grunde genommen der Bela von den Flippers. Er ist der Anker der Band. Er ist derjenige, ohne den eigentlich gar nichts geht. Und deswegen finde ich es eigentlich ungerecht, dass er als der Flipper auftreten muss. Weil Bernd Hengst, der zwar eher in der Band drin war, aber nur Bass gespielt hat, Elektrobass, aber auch Gitarre. Ja. Aber Olaf ist eigentlich für mich das Aushängeschild. Weil ich glaube, dass Bernd nicht möchte, dass Olaf als die Flippers weitermacht. Sondern deswegen heißt Olaf für mich noch Olaf der Flipper. Ich habe ihn im Fernsehen gerade gesehen. Hier kommt Olaf der Flipper.
Oder ich weiß.
Du Bela der Arzt. Hier kommt Bela der Arzt.
Ja, der macht ja der. Das ist ja was anderes.
Aber Bernd Hengst ist ja gar nicht gestorben. Der hat einfach nur, glaube ich, keinen Bock. Oder vielleicht hat er ein neues Projekt, die Hengste. Naja, das war auf jeden Fall.
Metal am Mittwoch. Mit Jan Lolli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Mal wieder Metal. Ich habe übrigens eine ganz große Liste an unbekannten Metal-Bands von Leuten, die mir was zuschicken. Eine Sache, ne, ein psychologischer Tipp. Wenn ihr mir Musiktipps schickt und gleich schreibt, ey, ich habe hier was, das wird dir bestimmt gefallen, habe ich schon keinen Bock mehr, es anzuhören. Das ist dann so anmaßend, das wird dir bestimmt gefallen. Und oft gefällt es mir nämlich auch nicht. Schreib doch einfach, ich möchte dir etwas zeigen. Das mache ich nämlich auch so. Ich möchte dir hier gerne mal was zeigen.
Oder was auch funktioniert, wenn ihr Olli schreibt, hey, ich hab's Jan schon geschickt, der hat aber nicht geantwortet, beziehungsweise.
Oh, Alter.
Ja, weil ich
eigentlich fängt jede zweite Mail so an. Natürlich, nach Jahren sollten Leute mal wissen, dass ich hier von uns beiden der Volksempfänger bin und du der Typ bist, der sich da irgendwie in seinem Elfenbeinturm aufhängt. Aber
Olli Schulz, der Volksempfänger?
Ja, so fühle ich mich manchmal hier.
Hast du schon einen Albumtitel eigentlich? Ist der Titel jetzt festgelegt?
Ja.
Weil Volksempfänger wäre eigentlich genau das Richtige. Volksempfänger.
Da müsste ich jetzt nochmal was.
Volksempfänger. Olli Schulz, Volksempfänger. Und dann machst du wie Andreas Gabalier so ein Hakenkreuz auf dem
Zip. So ein Hakenkreuz, genau. Vorne drauf. Und das Spiel, das ist kein Hakenkreuz, und ist auch nicht überlegt. Wenn jemand von euch ein richtig guter Grafiker ist, also Grafikdesigner oder Designerin, richtig Ahnung hat, dann meldet euch dann nochmal kurz bei mir. Alles ist fertig. Name der Platte steht, ich habe ein geiles Foto. Ich finde nur keine Schrift, die mich anspricht gerade, Jan. Kennst du sowas? Wenn man so jemand,
und vor allem, wenn man übersättigt ist, wenn man schon so viel Albumcover gesehen hat, wie du in deinem Leben, dann bist du natürlich auch anspruchsvoll. Das ist so ein bisschen so eigentlich, wie wenn du ein Buch schreibst, das dauert so lange, bis es eines Tages fertig ist, weil du so viel liest.
Dass ich so viel lese, dass ich fast tot bin.
Schon, nee, nein, aber ehrlich, ist immer ein Problem von Leuten, die viel lesen und die dann eigentlich selber schreiben könnten, weil die so viele Leitplanken im Kopf haben, dass sie dann denken, ja, das geht doch nicht und ich bin nicht würdig.
Das ist bei Musik übrigens aber genauso.
Wenn du bei Plattencover viele Plattencover hast und schon gesehen hast, dann ist der Anspruch groß und du willst ja auch nicht das 10. abgeschmackte irgendwie, es gibt ja immer so Design-Style-Trends, die man ja auch irgendwie nicht mitmachen möchte, ne? Olli Schulz mit aufgepumptem Oberkörper, mit so einer Frakturschrift da drunter und so, das ist alles Kollega-Style.
Ey, ich kann einfach. Egal, komm, wir machen jetzt weiter, dann steigen die jetzt raus. Jan, wir machen jetzt einfach weiter und wir hatten gerade schon wieder so ein Gespräch gehabt.
Was ist denn los in letzter Zeit? Wir sagen immer Sachen, die wir dann rausschneiden hinterher. Es ist übrigens kein ausgebreiteter Antisemitismus. Unsere Positionen dazu sind klar artikuliert. I stand with Israel, sage ich einfach mal ganz kurz. Und ich finde, man soll das prioritär abarbeiten. Zuerst mal sollte man das verurteilen, dass Terrorgruppen von Haus zu Haus gehen und Zivilisten ermorden. Und ich will da gar nichts gegenrechnen. So funktioniert das nicht. Das geht nicht. Da kann man dann nicht sagen, ja, das ist berechtigt, weil da ist ein Konflikt und deswegen hatten die alles Recht, da Zivilisten zu erschießen und irgendwelche Kinder zu entführen. Seid ihr bescheuert?
Das
finde ich halt
das Schlimmste, dass es ganz viele Leute gibt, die das jetzt sagen, ja, aber achte mal drauf, was die Israelis alle machen.
Alter, so läuft das doch nicht, Mann.
Ich weiß, dass da auf beiden Seiten grauenhafte Sachen passieren, dass dieser Krieg, wie gesagt, das, was ich am Anfang der Sendung schon gesagt habe, das weiß ich alles. Trotzdem, wenn auf einmal ein Angriff stattfindet, bei dem über 250 Menschen bei einem Festival, die einfach tanzen und feiern wollen, abgeschlachtet werden, wenn so eine Sachen passieren und dann sofort Nachrichten zu mir kommen, das sind Fake News, hier liest mal das, das ist richtig, dann ist das die falsche Art und Weise, wie man damit umgeht. Dann sind die Leute auch schon abgestumpft. Ich weiß ganz genau, dass das Volk in Palästina wahnsinnig leidet, aber die leiden auch darunter, dass es Extremisten gibt, denen das scheißegal ist, wenn sie Israel angreifen und die das auch in Kauf nehmen, dass die eigene Bevölkerung in Palästina einfach sterben. Deswegen, das muss ich jetzt einmal kurz loswerden, wundert es mich wirklich, wenn eine extreme terroristische Organisation einen Angriff startet, dass dann nicht genug dagegen gezeigt wird von beiden Seiten. Ja. Weil diese Terroristen sind doch nicht das Aushängeschild des Islams und sollte es doch auch nicht sein. Und da von dieser Splitterorganisation gibt es leider sehr, sehr viele. Und die Art und Weise, wie die zu Frauen, schwule Kinder und anderen Menschen stehen und wie die unterdrücken, das ist einfach nicht meine Mentalität. Und dann ist es für mich ganz klar, dass ich natürlich ein Gefühl habe. Trotzdem weiß ich auch, dass Israel ein hoch aufgerüsteter Staat ist, der seit Jahren dafür sorgt, dass die Palästinenser immer weiter reingedrängt werden. Ich kenne die ganzen Probleme, die haben.
Trotzdem und auch die strategische Idee da jetzt quasi Boots on the ground im Nord-Gaza-Streifen. Es gibt keine Israeli, die einigermaßen alle Latten anzäunen hat, die glaubt, dass es eine gute Idee ist und dass es nicht die Gefahr birgt, eine wahnsinnige Falle zu sein. Weil was kommt denn danach? Dann marschieren die da ein und dann sind sie da und dann öffnen sie quasi einen Never-Ending-Konflikt. Alles geschenkt, aber diesen ersten Impuls, es ist eine Gleichmacherei auf allen Seiten. Die Hamas sagt, alle Israelis gehören getötet und auf der anderen Seite sagen sie ja und alle Palästinenser sollen gefälligst unsere Sache unterstützen. Du kannst Individuen nicht kollektiv betrachten und es gibt nicht den Juden, die Jüdin, es gibt nicht den Palästinenser, die Palästinenserin. Jeder Mensch ist anders. Es gibt kein Recht, einfach Zivilisten zu ermorden und einfach da rumzulaufen und zu sagen, ja, aber man muss das gegenrechnen mit dem Leid von 50. Nee, so läuft das nicht. So läuft es nicht. Jeder Tod eines jeden Menschen ist individuell furchtbar. Da hängt eine Familiengeschichte dran, es sind Leute verschleppt, die sind nicht identifiziert, man weiß nicht, wo die sind, ob die überhaupt noch am Leben sind. Es ist grauenhaft. Und dann zu sagen, aber man muss das ja auch nachvollziehen. Und das Allerschlimmste, und sorry, dass ich dann wieder zu meinen, in Anführungsstrichen, entfernten Kollegen komme am Anfang, dieses komische Rumgestochere, dann so dieser alte deutsche, tief in unserer Gesellschaft verwurzelte Antisemitismus, der, wenn man ganz ehrlich ist, niemals unsere Gesellschaft verlassen hat und niemals aufgearbeitet wurde. Diese ganzen jahrhundertealten Stereotype, die in solchen Situationen dann rausblubbern. Wer sind denn bitte wir als Deutsche, da irgendwie irgendwas zu beurteilen, was irgendwie mit jüdisch sein Bewusstsein zu tun hat.
Ja,
zu allerletzt sollen wir uns da öffentlich zu äußern. Also ich finde, das ist wirklich kaum auszuhalten. Das ist wirklich kaum auszuhalten. Und dann am Ende auch noch, und dann diese wahnsinnige Hybris zu glauben, dass man zu jedem Murks ernst genommen werden muss. Und dann hinterher, ja, und wenn ich Blödsinn rede, dann werde ich missverstanden. Was ist denn das für ein Konzept? Das hat im Buch mit Harald Welzer schon nicht funktioniert. Ein Riesenbuch schreiben, sich Sachen ausdenken und hinterher dann sagen, ja, Missverständnis. Wenigstens hat der Welzer das gecheckt, Alter. Und das, den Stiefel immer weiterzufahren, das macht mich leider so aggressiv.
Was mich auch nervt, ist, dass es auch in der heutigen Zeit einfach anscheinend nicht möglich ist, einfach mal sagen, wisst ihr was? Ich habe Mist geredet, tut mir leid. Und das ist ja wirklich ein Satz gewesen. Ich find's auch nicht so drastisch, einfach da mal danach zu sagen, wisst ihr was? Kam Dünnsinn aus meinem Mund. Ich habe da ein Stereotyp verbreitet. Aber das ist, weißt du, damit wäre das Problem vielleicht schon wieder gelöst, wenn man, wisst ihr was, ich habe da Mist geredet. Ich habe da ein stereotypisches Bild über die Juden aufgebaut, was so nicht stimmt, ich entschuldige mich dafür. Das ist ein Satz und dann hätte man das vielleicht schon mal deutlich irgendwie, aber stattdessen, nein, ihr habt mich alle falsch verstanden.
Oder beziehungsweise mir die Kritik an der Sendung, ich muss mich entschuldigen, dass die Sendung Kritik ausgelöst hat. Nee, wieso musst du dich entschuldigen, dass die Sendung Kritik ausgelöst hat? Du musst dich dafür entschuldigen, dass du Mist erzählt hast und dass Leute sich darüber beschwert haben. Dafür entschuldigt man sich. Das Unangenehme ist nicht, dass Kritik kam, die war berechtigt, die Kritik, und da muss man sich nicht für entschuldigen, sondern muss sich dafür entschuldigen, was die Kritik ausgelöst hat. So eine Nicht-Entschuldigung dann dran zu hängen. Also ganz ehrlich. Ach Mensch, jetzt, ach, was ist denn das jetzt? Ich war so schön erholt. Ich war letzte Woche noch schön auf Martinique.
Ich habe auch wirklich sehr schöne Tage gehabt. Und jetzt auf einmal.
Oh, Mensch, tut mir leid.
Es ist aber auch gerade eine komische Zeit. Nee, ist es nicht. Ich bin auch schuld. Ich habe auch schon wieder. Ich habe schon wieder was rausschneiden lassen.
Was hat Olli Schulz rausschneiden lassen? Das frage ich mich. Was ist unter den beiden gepiepsten Stellen am Anfang des Podcasts? Welche beiden Namen? Tag 24 Redaktion. Vielleicht könnt ihr mit irgendwie forensischer Kriminaltechnik versuchen rauszufinden, was da weggepiepst wurde.
Eine Sache auch noch mal zur letzten Sendung. Männer und Frauen in meinem Alter, die denken, dass sie eine große Rockband verteidigen müssen. Menschen, die 45 sind, vielleicht Kinder haben und die denken, dass sie schwerreiche Millionäre, die keine Interviews geben, die den Fans sowieso nichts geben, außer vielleicht ab und zu mit dem Geschlechtsverkehr zu haben. Ansonsten, sag ich mal, das mit dem Fankult doch, sag ich mal, sehr distanziert halten. Sich jetzt hinzustellen, mir vorzuwerfen, ich würde die Sachenlage nicht richtig einschätzen und sich dann das Zeichen der Band in seinem Profil Bild zu machen und sich darüber aufzuregen und das als Lebensphilosophie zu nehmen. Alter, ganz ehrlich, mach eine Umschulung, geh zum Arbeitsamt, such dir irgendwas in deinem Leben, helf freiberuflich mit Baumbrunnen, mach irgendwas, aber hör auf, eine schwerreiche Millionär-Rockband, von der du nicht ganz genau weißt, was die eigentlich machen. Hör auf, die zu verteidigen. Ganz ehrlich, wenn du meinst, dass du Leute, die 50 Millionen auf dem Konto haben, verteidigen musst, weil die irgendwie auf der ganzen Welt irgendwie rumspielen und die dann denken, dass du, kleiner Typ, der irgendwo in Brandenburg wohnst, ne, sich irgendwie das Rammstein-Logo in sein Profil Vielbild macht und dass die Band sagt, geiler Typ, Alter, dass der Dieter das immer noch für uns macht. Nee, du spielst da Arschlöcher mit in die Hand. Das sage ich mir, das Thema ist auch für mich jetzt wirklich erledigt.
Elon Musk ist unschuldig und ich bin ein Riesenfan und alles, was Elon Musk ist ein genialer Typ, der reichste Mensch der Welt, der kann keine Fehler machen, weil sonst wäre er nicht der reichste Mensch der Welt. Haben wir wieder was gelernt heute bei Fest und Flauschig? Ab und zu müssen die Gefühle raus. Und das ist dann gut und das verschafft dann wieder Luft fürs nächste Mal, wenn wir wieder versöhnlich werden. Und ich finde, wir sollten uns darauf konzentrieren als kleine Marktlücke. Wir sind der optimistische Podcast, in dem ab und zu mal geflucht wird.
Auch darüber haben sich Leute aufgeregt bei mir.
Wie?
Dass du so gedacht hast,
optimistisch
positiv. Nee, dass du optimistisch bist. Und viele sagen, das kann der ja auch gut in seiner privilegierten Position. Haben mir Leute geschrieben, schicke ich dir noch eine E-Mail. Und dann haben Leute geschrieben auch so, ich glaube ihm das nicht. Sonst ist er immer so zynisch. Und jetzt macht er auf einmal da so, als wenn er die Welt...
Woher kommt eigentlich dieser Gedanke, dass ich zynisch bin? Das sagst du auch manchmal. Das ist ja, so,
bist du auch manchmal.
Ich bin kein bisschen zynisch, Mann. Wo bin du ich denn zynisch? Ich bin manchmal sarkastisch vielleicht.
Also du hast, ja, das ist auch meine, eigentlich dann, ich kenne dich ja privat. Dein privates Mindset ist nicht so zynisch, aber dein öffentliches ist es manchmal, weil du noch zu viel mit so 25 Redakteuren
zusammenhängst. Nee, ich habe einfach eine Rolle.
Die haben das in sich noch. Das ist dieses Abgrenzungsmodell. Und manchmal fährst du das Abgrenzungsmodell auch noch. Es gibt
bei uns super wenig Zyniker innen in der Redaktion. Ich würde sagen, ein oder zwei vielleicht. Und die werden in Schach gehalten von ganz vielen großherzigen, empathischen kleinen Schmusebärchen, die da drumherum aufpassen, dass sie nicht Überhand gewinnen. Und ich diese Idee, dass Leute, die so eine Sendung machen wie ich, dass das Zyniker sind, das ist übernommen von, das ist diese alte, Harald ist ein Zyniker gewesen, ist immer noch ein Zyniker.
Ja.
Jemand, der an nichts glaubt. Aber ich glaube schon an Sachen, würde ich schon sagen. Ich glaube schon an Sachen. Ich bin zum Beispiel echt... Weißt du noch, wie wir angefangen haben, esoterisch zu werden in der Sendung? Manchmal bin ich esoterisch. Ich bin manchmal, ich glaube an Dinge, die man nicht erklären kann. Und jetzt habe ich was Krasses gelesen. Es ist Quantenphysikern gelungen, die Zeit, die Zeit zurückzudrehen. Und
really?
Und es ist, pass auf, ich kann es nicht genau erklären, weil ich kein Quantenphysiker bin, noch nicht. Aber ich habe mich an der VHS in Köln angemeldet, in drei, vier Wochen. Wenn ich noch ein bisschen google, dann kann ich mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Richard David Precht glaubt, dass er Philosoph ist, kann ich in 2, 3 Wochen von mir überhaupt nicht, bin Quantenphysiker. Das kriegt man hin als öffentliche Person. Wartet nur ab. So, pass auf. Und zwar ist es, ich kann nur das Beispiel wiedergeben, was in dem Artikel drin stand mit der Überschrift: Quantenphysikern ist es gelungen, die Zeit zurückzudrehen. Und zwar ist ihnen Folgendes auf Quantenebene gelungen, auf Neuronenebene. Und zwar, wenn du jetzt angenommen, du bestellst was bei Amazon für einen
Neuronen
Freund.
Gibt's bald wieder auf dem Weihnachtsmarkt, freue ich mich schon drauf, wieder gebratene Neuronen.
Oder wie man in Österreich sagt, Neuroni. Frische Neuroni. Also, stell dir vor, du bestellst was für einen Freund, der Geburtstag hat, bei einer Amazon-Wishlist. Also ich jetzt für dich, keine Ahnung, Geschenk X.
Eine schöne Amazone
zum Beispiel. Schöne Amazone. Ja. Und dann schicke ich dir das und dann ist das auf dem Weg. Und dann merke ich aber, fuck, Olli wünscht sich was ganz anderes. Und dann bin ich aber in der Lage, obwohl das Paket schon auf dem Weg ist, das zu dir befindliche Paket nochmal zu ändern. Und dieses, das ist den Forschern der Quantenphysik in dieser Woche auf Quantenebene gelungen. Also denen ist quasi möglich gewesen, eine bereits angestoßene Entscheidung im Nachgang auf dem Weg zur Durchführung dieser Entscheidung oder dieses Wirklichkeitszustands nochmal nachträglich zu verändern und damit quasi die Zeit zurückzudrehen. Ich glaube, wir sind nur noch wenige Monate davon entfernt, dass Richard David Precht eine Zeitmaschine im Podcast mit Markus Lanz erfindet. Ach, ist das alles möglich. Und ich habe noch eine interessante wissenschaftliche Gedanke. Habe ich gehabt im Urlaub auf Martinique. Ich war auf Martinique.
Hast du PM-Magazin gelesen? Nein. Oder was?
Immer wenn Jan das PM-Magazin liest, dann denkt er, er ist ein ganz besonders schlauer Typ.
Er macht einen Wissenschaftspodcast.
Aber ich schwöre, es funktioniert genauso bei Richard und Markus.
Aber hast du, sag mal, mit 13, 14 auch PM manchmal gelesen? Hast du einen Onkel gehabt, der dir die mitgebracht hat?
Ich hatte einen Onkel, der die PM gelesen hat. Und der hat auch Depeche Mode gehört und so. Und das finde ich immer noch.
Einen coolen aus der Verwandtschaft, der hat PM habe ich schon durchgelesen. Muss man lesen, ist geiler Bericht drin über Jets oder sowas. Und dann hast du dir das wirklich auch durchgelesen, weil, mal ganz ehrlich, das fand man schon cool damals. Und dann hat er dir noch was mitgebracht. Hier, ich war in Indonesien. Dieses Kaugummi gibt's hier gar nicht.
Was ist denn mit der, gibt's die PM eigentlich noch?
Peter Moosleitner ist ein interessantes Magazin.
Peter Maffay.
Oder? Nee, Peter Moosleitner. Ja, ich glaube, der ist gestorben.
PM, ist das nicht irgendwie aufgekauft worden von...
Ja, ich glaube, der Peter Moosleitner
ist von RTL tot. Auch, irgendwie von Gruner und Jahr oder so?
Die hatten mal eine... Das ist eine gute Frage, ob es das noch gibt. Guck mal, hier googeln beide.
PM-wissen.com. Es gibt es noch.
Gibt es noch. Das war so ein bisschen die Zeitung, bevor es Galileo im Fernsehen gab. Weißt du, das war so die Galileo.
Da hat einmal Magazin. Abdallah alles gelernt, was er kann.
Ich glaube schon, dass die meisten Sachen aus der PM haben.
Gibt's auch ein PM für Wasserrutschen? Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ich habe noch eine andere. Pass auf, ich war auf Martinique, um Greta Thunfisch und Luisa Neubauer. Die ist mir zu frech, eins auszuwischen. Ich war natürlich nicht wirklich auf Martinique, aber ich war kurz eine Woche weg. Und hab da im Urlaub darüber nachgedacht, was ist es eigentlich? Europa ist ja der Kontinent der verschiedenen Nationalstaaten, wo es immer ein bisschen brodelt, wo es jahrtausende lang irgendwelche Konflikte gab zwischen kleinen Ländereien und sowas. Aber es gibt eine übergreifende Kultur und da ist es mir nämlich aufgefallen. Weißt du, was es ist?
Ja.
Es ist natürlich Fußball, klar, logisch, das wird überall gespielt. Versteht man außerhalb Europas weniger auf jeden Fall, es ist sehr europäisch. Und dann ist mir aufgefallen, dass das 54-teilige Kartenspiel, das ist was... Sobald du in China ein Kartenspiel, ein ganz normales Kartenspiel spielst, sind da Zeichen drauf, man erkennt das alles nicht. Ganz andere Kultur. Aber das Kartenspiel, in allen Ländern Europas spielst du mit dem Kartenspiel. Ich habe viel Karten gespielt im Urlaub. Ich habe Karten gespielt.
Wirklich?
Ja, viel Karten gespielt.
Und welche Kartenspiele kannst du?
Ich kann Skat.
Kannst du Skat?
Ich kann Skat, ich kann Poker, sehr gut Poker, hab sich gepokert, hab so einen Reisepokerkoffer mit so unbefriedigend leichten Chips gehabt und dann waren die Karten aus Papier und sind dann nach 2 Spielen kaputt gegangen. Das hat mich abgefuckt, dann bin ich in den Supermarkt gegangen in einem anderen Land und hab mir Kartenspiele gekauft. Daher kommt diese Geschichte und dachte so, gibt's das hier überhaupt? Und das ist mir aufgefallen, natürlich, überall in Europa kannst du im Supermarkt ein Kartenspiel kaufen. Es ist mit 54 Karten und es funktioniert sofort. Und... das einzige Problem war, in dem Kartenspiel waren keine Asse, sondern Einsen drin. Da habe ich mit dem Edding aus den Eins
eine Ass gemacht.
Okay. Einfach so. Aber
kennst du Rommy und Bridge und sowas?
Ja, also Rommy hat meine Mutter früher mal gespielt.
Ja, Rommy haben wir auch gespielt mal zu Hause.
Ich weiß, kann's nicht mehr so
gut. Canasta?
ah, nee, da hört's dann auf. Und auch so
Canasta und Rommy habe ich beide mal gekonnt, ewig nicht gespielt.
Und Doppelkopf und so. Ich
Doppelkopf, kannst du schwimmen, kann man natürlich
noch? Ja, natürlich, klar. Mau, mau.
Aber was meine Eltern immer gespielt haben, die sind immer in so eine Kneipe gefahren. Ich dachte immer, das war ein Vorwand zum Saufen. Die sind immer in eine Kneipe und haben Klabberjass oder so gespielt. Kennst du das?
Klabberjass? Es klingt ehrlich gesagt wie ein Kartenspiel, was einfach neben den Schnapsgläsern liegt.
Ja, ich finde es klingt einfach wie so
am
eine,
Ende des Abends
so eine Ficktechnik im Springerclub. Heute gehen wir bis zum Klabberjazz. Das gibt's nur donnerstags. Die da im Springerclub macht wieder Klabberjazz. Da muss jeder die Vorhaut irgendwie einfärben in so einer blauen Schlumpffarbe. Klabberjazz. Oder so, keine Ahnung. Das ist irgend so ein geknacktes Spiel.
Aber ist nicht klar, weil ist es nicht auch das Monster bei Alice im Wunderland? Der Klabberjazz?
Nee, Jabberwock.
Jabberwock.
Knapper.
Der Jabberwock.
Klabberjazz. Klabberjazz ist so eine Sextechnik aus Thailand. Da wird die Spitze mit blauer Farbe eingefärbt. Und hinten machst du so ein Ornament irgendwie. Keine Ahnung, will ich jetzt nicht weiter.
Das ist, wenn die Geschlechtsteile sich nicht berühren und man durch intensiven Augenkontakt gleichzeitig zum Orgasmus kommt. So.
Ja, Klabberjazz.
Das ist auch schon zweimal passiert in der Podcast-Aufgabe. Aber weißt du noch, wie wir uns mal so lange angeguckt haben, dass wir beide einen Orgasmus bekommen haben?
Dann musst du kurz sagen. Das ist schön für Susanne Wündisch, sich diese Sendung dann anzuhören, das rauszuschneiden.
Wenn wir so wahnsinnig lange Orgasmen dann haben, dass sie...
Wie bei Harry und Sally, dann so lange gestöhnt haben. Uns gegenseitig angestöhnt haben.
Mein Gott, Alter.
Auf alle Fälle, Skat spiele ich gerne und so Lebens, wenn alles bei mir in die Hose geht, wenn die Leute sich von, wenn ich am Anfang nochmal einen Skandal, wenn ich am Ende auch noch einen Skandal, wenn die mich doch nochmal ficken, wenn sie mich nochmal kriegen, wenn deine Redaktion mich doch nochmal kriegt.
Eines Tages kommt's raus. Olli Schulz. Ist in Wirklichkeit ein Typ, der in seiner Freizeit im weißen T-Shirt mit zerstrubbelten Haaren in einer mittelmäßig aufgeräumten Wohnung rumsitzt.
Genau. So ein Typ ist das.
Eines Tages werden sie es rausfinden.
Obwohl es gar nicht
unaufgeräumt. Eines Tages denkt man, der ist ja, was macht der hier eigentlich? Und dann werden sie mich
kalt stellen. Wie sagt man so schön, wenn man einen abstellen? Also so, dass man
nicht mehr... Dann wird sie kalt gemacht.
Nein, dass man einen, sag ich mal, zur Seite, dass man nicht mehr, dass man keine Relevanz mehr hat, dass man keine Aufträge mehr kriegt. Das, was die Cancel Culture immer macht. Wie nennt sich das? Wirst du abseits, wirst du kaltgestellter.
Ach so, und ja, weggecancelt.
Da gibt's ja noch irgendwas, genau, ich wollte den Ausdruck haben. Und dann würde ich mich ins Casino begeben und mein letztes Geld beim Blackjack weg. Also ganz ehrlich, ich war zweimal
Blackjack in Las Vegas. Blackjack,
ein Whisky-Cola neben sich und einen dicken Beutel Geld und sich langsam verbrennen. Ich bin ja großer Fan von Nicolas Cage und Leaving Las Vegas, den Film, für den er einen Oscar gekriegt hat, wo er sich zu Tode säuft, der sehr traurig, aber auch sehr gut ist. Das ist immer so ein Ding. So, wenn alles, dann würde ich mich auch in so ein Casino begeben und da langsam vor mich hinsichern und alles weg.
Also drüben ist Olli Schulz, das Geld, was er da gerade in Automaten reinsteckt, ist alles von Spotify.
Das ist das letzte Spotify-Geld.
Da ist bling bling wieder verloren.
Spotify hat mir so ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht, ne?
Aber weißt du schon?
Kann nichts Schlechtes mehr über unseren Arbeitgeber sagen.
Haben wir jemals was Schlechtes gesagt?
Über Spotify? Haben nicht, aber die haben mich jetzt auch, die haben mich schachmatt gesetzt.
Jetzt haben sie dich, ne?
Geschenk.
ich weiß, was du bekommen hast.
Echt viel zu schön.
Das ist ganz süß, ne?
Ganz süß.
Wir wünschen euch eine schöne Restwoche jetzt bis Sonntag. Hier sind wir wieder da, dann mit einer großen Ausgabe.
Mit einer aufgeräumten Sendung auch mal wieder. Sorry, heute, ich bin auch emotional von vielen Sachen aufgewühlt gerade.
Ja, wir müssen ein bisschen rumschnippeln jetzt in der Sendung. Es kann ein bisschen dauern, dass die Sendung vielleicht ein bisschen später veröffentlicht wird. Oh, ich muss niesen. Das ist ja... Der Nieser ist ja der Orgasmus für unterwegs.
Ja. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Sonntag sind wir wieder für euch da.
Tschüss.
Tschüss.